Alfred Marquardt im Gespräch mit dem Tenor Jonas Kaufmann. Gott, welch dunkel hier, beklagte der gefangene Florestan in Ludwig van Beethovens Oper Fidelio, hier in einer Aufführung der Zürcher Oper unter Nikolaus Harnoncourt. Der Florestan, das war der Münchner Tenor Jonas Kaufmann, dem Zürcher Ensemble mehr als nur eng verbunden, in einer Rolle, die seine geworden ist.
Ich finde das Stück prinzipiell schön, das ist keine Frage. Ich finde auch meine Partie sehr schön. Das Einzige, was mich ein bisschen vielleicht daran stört und wo ich Bedenken habe, dass ich die Partie vielleicht immer wieder singe, ist einfach die Begrenztheit in der Vielfältigkeit des Charakters. Das ist nun mal so vorgegeben. Der Mann ist 3 Jahre im Gefängnis, der ist fast hungers gestorben, ist also völlig ermattet und aus dieser Fassungslosigkeit und Verzweiflung heraus trifft er nun plötzlich seine Frau, die ihn befreit in Männerkleidern. Ist also selbstverständlich verwirrt, wird aber immer hoffnungsfroher und kann dann gegen Ende sein Glück doch fassen. Aber das ist schon alles. Also diese Entwicklung, über die geht's nicht hinaus. Also mehr passiert nicht. Es gibt keine Vielschichtigkeit. Es gibt keine dunkle Seite von Florestan. Es gibt nichts, wo man irgendwie das Gefühl hat, da kann man noch was ergänzen, da kann man was Neues finden, da kann man sich motivieren, indem man eben das Gefühl hat, man würde noch neue Aspekte entdecken. Das ist ein bisschen, sagen wir, die Krux an dieser Partie, weil sie halt doch sehr limitiert ist, was das betrifft. Insofern singe ich die sehr gerne und macht mir viel Spaß, aber wahrscheinlich werde ich nicht immer der Florestan bleiben.
Im Moment sieht es allerdings noch fast so aus. Als Schacchino, der Handlanger, hat er angefangen in dieser Oper. Immerhin hat er es nun zur männlichen Hauptrolle gebracht. Jonas Kaufmann sitzt mir in München in einem Garten gegenüber. Die Sonne scheint, nun ja, München leuchtet und man denkt sich in Italien. Das mag auch daran liegen, dass mein Gegenüber eher wie ein Italiener aussieht, mit seinen blitzenden Augen und schwarzen Locken. Jonas Kaufmann ist äußerlich jener eher südländische Typ, den es in Bayern ja auch häufig gibt. Und er sieht verflixt einem Fußballspieler des FC Bayern ähnlich, nämlich dem Torjäger Luca Toni. Als ich ihm das sage, grinst er und meint, seine Kinder würden sich darüber freuen, als Fans des FC Bayern und Tonis. Nein, ein erbärmlicher Gefangener ist ja nicht, eher ein strahlender Herzog.
Chiusero l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angiol caro? Colei che prima poté in questa torre destar la fiamma.
Ella mi fu rapita, eine der Arien des Herzogs aus Giuseppe Verdis Oper Rigoletto, jene, die den meisten Herzögen Probleme macht, weil sie mehr Kraft und mehr Stimme verlangt als die beiden anderen, berühmteren. Ich denke, es ist kein Zufall, dass auf Jonas Kaufmanns neuer CD ausgerechnet diese und eben nicht die anderen Arien zu hören sind. Darüber wird noch zu reden sein. Der Herzog von Mantua ist auch eine der Rollen, die der Tenor in seinem heimatlichen Haus in Zürich immer wieder und mit Erfolg gesungen hat. Ich stelle ihm nun eine meiner üblichen Fragen. Erinnert er sich noch daran, wann es für ihn klar war, Musik machen zu wollen, wenn es einen solchen Initiationsaugenblick überhaupt gab?
Relativ schwierig. Ich habe schon als kleines Kind immer schon Musik gemacht und habe im Chor gesungen, seit ich 5 bin und habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen. Trotzdem, ich würde schon sagen, das war was, wo ich von Anfang an gemerkt habe, das will ich immer machen. Eine andere Sache ist es, ob man damit auch sein Geld verdienen kann oder will. Das habe ich relativ spät eigentlich erst gemerkt. Ich habe nach dem Abitur angefangen, Mathematik zu studieren, weil ich aus vielerlei Gründen irgendwie das Gefühl hatte, dass man da irgendwie auf der sichereren Seite ist. Mein Vater hat mich da sehr bestärkt aber ich habe dann gemerkt, damit möchte ich eigentlich doch nicht mein ganzes Leben zubringen. Das ist mir doch ein bisschen zu theoretisch. Und dann habe ich auf Musik umgeschwenkt und Gesang studiert. Und das natürlich ein Risiko ist, das birgt immer die Gefahr, dass man halt seine eigenen Talente überschätzt oder auch von den Lehrern überschätzt wird und letztlich dann halt doch nicht so erfolgreich wird, dass man noch nicht mal davon leben kann. Nicht? Und dann fängt man halt wieder von vorne an und schmeißt 5, 6 Jahre Studium hin probiert was anderes und hat eigentlich viel Zeit verloren. Das Risiko wollte ich eigentlich vermeiden, aber ich bin heute heilfroh, dass ich es doch eingegangen bin, weil es hatte sich ja doch ganz, ganz gut herausgestellt.
Angefangen hat seine aufgezeichnete Karriere, noch ohne Locken übrigens, mit eher selten gespielten Opern, für die man ihn holte. Zum Beispiel für die 3 Wünsche von Karl Löwe, ein Singspiel komischer Art nach einem orientalischen Märchen mit einer eher verwirrenden und eigentlich auch nicht besonders komischen Handlung, die ich lieber nicht erzähle. Jonas Kaufmann ist dabei Hassan, ein junger, verliebter Mann und der gescheiteste von allen. Er muss sich letztlich zwischen der Philosophie und der Liebe entscheiden, und dies wäre keine Oper, wenn seine Wahl nicht eigentlich klar wäre.
Philosophie oder Liebe, das ist die Frage. Was ist edler, ein großer Philosoph oder ein ausgezeichneter Liebender? Was ist des Menschen würdiger? Musik
Philosophie oder Liebe. Zwischen diesen beiden hat sich der junge Hassan in Karl Löwes komischem Singspiel Die drei Wünsche zu entscheiden, und er entscheidet sich richtig. Jonas Kaufmann wurde begleitet vom damaligen Rundfunkorchester Kaiserslautern des SWR unter Peter Falk. Stammt er aus einer musikalischen Familie, und sei es auch nur einer passivmusikalischen? Ein wenig übrigens kann man aus seiner Antwort, so man selbst Kinder hat, entnehmen, wie leicht es zu sein scheint, die fürs Theater zu begeistern.
Meine Familie haben alle Klavier gespielt, und es gab wohl auch irgendwie mal eine Großtante, die irgendwie Sängerin war. Aber letztlich immer große Klassikliebhaber. Bei uns lief, ich bin in München aufgewachsen, immer Bayern 4. Und mein Großvater hat als großer Wagnerianer immer die Platten aufgelegt und saß am Klavier und hat mit den Klavierauszügen gekämpft und sich stundenlang durch die langen Opern gearbeitet. Das hat mich schon geprägt. Also wir hatten Abonnements eben bei den ganzen Konzertreihen und bin in die Oper gegangen und alles. Insofern war für mich von Kindesbeinen an klassische Musik was vollkommen Normales. Und das hat sicherlich auch sehr geholfen, weil man da halt einfach einen frühen Einstieg in etwas findet, wo man sich später sicherlich härter tut und dann nacharbeiten muss. Aber ich habe da nichts vermisst. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, dass mir verboten wurde, irgendwie moderne Musik zu hören oder so, ganz und gar nicht. Es war nur einfach irgendwie sowas ganz Selbstverständliches, Normales, und man merkt eben dann auch als Kind noch viel mehr, denke ich, als Erwachsener, denn den Zauber von klassischer Musik und den Reiz, wie sehr einen das gefühlsmäßig beeinflussen kann, weil man eben als Kind diese Schutzmechanismen nicht hat, die man als Erwachsener sofort davor gibt, wenn irgendwie ein Film zu romantisch oder was auch immer ist, dass man dann einfach den Rollladen runterfährt und sagt, naja, das ist ja alles nicht echt und überhaupt. Und genauso passiert es eben bei der klassischen Musik ja auch, dass man sich nicht ganz dem hingibt vielleicht, wie es ein Kind tut, das also einfach schutzlos ausgeliefert ist und dementsprechend halt wahnsinnig fasziniert von diesen ganzen Sachen ist. Und ich denke wohl, dass mich das deutlich beeinflusst hat.
Wie eiskalt ist dies Händchen, Che Celi da Manina, die Arie des Rodolfo aus Giacomo Puccinis La Bohème. Marco Amigliato leitete die Prager Philharmoniker. Kann Jonas Kaufmann sich noch an seine erste Rolle erinnern? Eine dumme Frage, denn natürlich kann er das. Das war ein Tausendsassar, den er da zu singen hatte. Leider haben wir davon keine Aufnahme. Sie können also nur im Geiste mit ihm in die Gondel kommen.
Das erste war, glaube ich, der Caramello in der Operette Eine Nacht in Venedig in Regensburg. Da haben wir, ich glaube, 36 Aufführungen gehabt. Das war ziemlich hart, weil, also am Anfang macht das sehr viel Spaß, dann irgendwann kommt eine Phase, in der man ein bisschen darbt und merkt, also dass einem die Witze nicht mehr so locker über die Lippen gehen, weil man doch eigentlich schon längst nicht mehr drüber lachen kann. Und dann kommt eine Phase, die einem, sagen wir mal, große Freiheit gibt, weil man einfach keinerlei Aufregung mehr hat und das Ganze so selbstverständlich und automatisiert und normal ist, dass man wirklich experimentieren kann und dann auch an seine Stimme arbeitet und überlegt, kann man das vielleicht auch so singen und Dinge einfach ausprobiert. Insofern war das sehr lehrreich und sehr gut, so eine lange, so viele Aufführungen zu machen, weil ich wirklich an diesem Stück gewachsen bin, auch wenn das jetzt keine riesenlange Partie ist und so, aber es war einfach, war eine sehr interessante Erfahrung.
Diese interessante Erfahrung führte auch dazu, dass er auffiel, äußerlich und stimmlich, und nach trat die Plattenindustrie an ihn heran, wurde er für dieses und jenes geholt, wie für die unbekannten drei Wünsche, auch für die wohl zu Recht nicht wesentlich besser bekannte Oper Ekkehard nach Scheffel von Johann Josef Abert, einem böhmischen Komponisten, 1915 gestorben, der in Stuttgart lange als Hofkapellmeister gearbeitet hatte. Der Mönch Ekkehard soll den Hohen Twiel gegen Hunnen und allerlei andere Heiden verteidigen. Eine Vertraute der schwäbischen Herzogin bringt ihm sein Schwert. Er wird in dem Kampfe fallen, aber erst, nachdem er gesiegt hat. Nun ja. Also, Jonas Kaufmann als Ekkehard, Susanne Kelling singt die Vertraute und wieder ist es Peter Falk, der das damalige SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern leitet.
Ekkehard, wer rief aus Kerkers Dunkel mich zu neuer Lebenspein? Praxedis du, was willst du, sprich!
Euch retten, euch befreien!
Was soll mir Rettung frommen, zu leben ist mir Qual. Der Tod sei mir willkommen.
Noch glänzt ein Hoffnungsstrahl, stieß Hartwig euch mit hartem Wort von Herzen gleich. Der Zorn, der Stolz, der riss sie fort. Doch
Daseins Nacht erhält, der trübe Schleier reißt zur Stunde. Im Morgenglanz strahlt die Welt.
Das war ein Ausschnitt aus Ekkehard von Johann Josef Abert. Jonas Kaufmann und Susanne Kelling wurden bei diesem Gitarrenhäuserer begleitet vom SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern unter Peter Falk. Ja, das waren schon Karriereschritte, die der junge Tenor da gemacht hatte, und so ging es auch an den Bühnen weiter.
Regensburg war mein erstes Engagement, also war kein festes Engagement, sondern nur für eine Produktion, aber dann habe ich nach dem Studium in Saarbrücken angefangen oder 2 Jahre gesungen. Bin dann eigentlich schon freiberuflich gewesen, habe dann aber eben sehr viel in Stuttgart gesungen, vorher noch in Würzburg eine Produktion gemacht und im Stuttgarter Haus eigentlich, sagen wir mal, die ersten Erfolge gefeiert in dem Sinne, weil ich dort eben nach anfänglich kleineren Partien, ich habe irgendwie den Giacchino im Fidelio gemacht damals und dann einen Oedrisi hieß diese Rolle in König Roger oder Roger von Schimanowski. Das waren die ersten Partien, die ich in Stuttgart gemacht habe. Und dann haben sie mich schon gleich als Graf in Barbier eingesetzt und anschließend in Traviata, den Alfredo, gegeben. Und das waren natürlich dann schon sehr große Herausforderungen und die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben und mich weitergebracht haben dort.
Contenta in questi aveni luoghi.
Jonas Kaufmann in einer Rolle, die er seit einiger Zeit auch so ziemlich überall singt, wo es gut und teuer ist, als Alfredo in Giuseppe Verdis Oper La Traviata. Jüngst hat er diese Rolle in London gesungen und das Publikum und die Presse dort mehr überzeugt, als seine Partnerin Anna Netrebko das getan hat. Viele Tenöre mögen den Alfredo nicht, gerade den, der ist eher passiv, scheint uninteressant, hat schöne Sachen zu singen, steht aber in der zweiten Reihe. Ist das nicht bei vielen Tenorpartien, vor allem den eher lyrischen, so?
Zum Alfredo, den muss ich verteidigen, weil da kann man schon viele verschiedene Aspekte finden. Man findet einfach immer wieder einen neuen Grund, warum er denn so reagiert und so handelt, wie er es tut. Ob er jetzt einfach wirklich blöd ist, ob er naiv ist, ob er ja vielleicht auch fiese ist und die einfach nur ausnutzt, was auch immer die Motive sind. Mit jedem neuen Motiv verändert sich die Partie und die Interpretation sehr stark. Dementsprechend habe ich da noch immer bisher was gefunden, was mich als Neues motiviert hat. Rigoletto ist insofern interessant, als dass man da ohne Probleme seine Hörner abstoßen kann und sozusagen einmal in die Rolle des Weiberhelden schlüpft. Da muss man das nicht mehr zu Hause machen. Und ansonsten, ja, es kann schon sein, dass das ein bisschen die Tenorpartie ein bisschen in die Eindimensionalität gehen. Aber dafür reklamieren die Baritone dann immer, sagen, ja, bei uns mag ja das Rollenbild interessanter sein, aber die Musik ist trotzdem beim Tenor interessanter. Der hat immer die schönsten Melodien. Wenn Sie den Scarpia in der Tosca fragen, was der zu singen hat, das ist auch wunderschön. Und ich meine, der Charakter ist phänomenal, das ist keine Frage. Aber letztlich schnappt ihm doch der Tenor mit jeder Phrase, die er singt, also ob das jetzt O Dolci Mani oder Amaro Sol per te oder die beiden Arien, nicht, dass das einfach alles ist einfach so wunderbar kantilen, das ist einfach ein Traum.
Lucevan le Stelle, die Arie des Mario Cavaradossi aus Puccinis Tosca mit dem Satz E muoio disperato und sterbe in Verzweiflung, der über Puccinis ganzem Werk stehen könnte. Hier ist es mal der Tenor, der so stirbt, sonst meistens bei Puccini ja der Sopran. Jonas Kaufmann hat diese Rolle gerade zu singen angefangen. Sie ist fast schon eine Schwellenpartie. Es braucht einen schwereren Sänger dazu. Der Tenor, den wir heute in zur Person auf SWR 2 porträtieren, der steht nun, so scheint's, genau an dieser Schwelle. Er hat angefangen mit sehr lyrischen Partien, Mozart vor allem. Er war der letzte Ferrando in Così fan tutte von Giorgio Strehla als sehr junger Sänger. Er hat sich nun langsam vorgearbeitet und steht jetzt an dem Punkt, wo er überlegen muss, wie es weitergeht. Vom Florestan mehr ins deutsche Fach mit Freischütz, Wagner gar, also Siegmund, Lohengrin, meinetwegen Stolzing, oder mehr ins Französische mit einem Don José oder ins Italienische mit dem fernen, fernen Endziel, dem Othello der Wunschpartie eines jeden Tenors.
Ich hoffe, weiter in dieser Mehrgleisigkeit fahren zu können und diese verschiedenen von Ihnen angesprochenen Richtungen und Möglichkeiten der Entwicklung alle zu machen. Soll heißen, ich werde weiter Italiener immer wieder einen Scheit drauflegen und immer kräftiger werden, was das Repertoire betrifft. Ich werde weiter Franzosen singen und ich werde Schrittchen für Schrittchen ins deutsche Fach gehen, das sogenannte deutsche Fach, also die Wagner-Partien angehen und und das hoffentlich alles gleichzeitig. Sie haben vorhin gesagt, Domingo, der Otello. Für Domingo ist für mich ein Symbol, unter anderem natürlich neben all den anderen phänomenalen Eigenschaften, die der Mann vereint, ist vor allem diese Flexibilität. Der hat eben das geschafft. Der hat die Franzosen genial verkörpert. Der hat die ganzen Italiener, allen voran eben den schwersten, den Otello, genial gesungen und gleichzeitig auch wunderbare Erfolge im deutschen Fach gefeiert, bis hin nach Bayreuth. Dementsprechend ist es offensichtlich möglich, all diese Sachen zu machen und das auf einem Niveau, das eben einer Weltkarriere gerecht wird. Und das wäre eigentlich mein Traum, wenn ich mich nicht entscheiden müsste. Denn ich habe es vorhin beim Fidelio schon ein bisschen angedeutet, also ich bin immer leicht auf der Seite derer, die so ein bisschen gelangweilt werden. Dementsprechend, je mehr Variation, desto länger wird man mich bei der Stange halten können.
Das war das Preislied aus Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Der Lohengrin wird bald kommen, der Siegmund auch. Sind das Grenzpartien für Jonas Kaufmann, die ihn an einen Punkt führen, wo es nicht mehr weitergeht, an eine Linie, die er nicht überschreiten kann und sollte?
Ich fürchte, es gibt diese Grenze nicht. Ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass es dann wirklich so kommt, aber also mir sind auch all diese als unangenehmst geltenden Grenzpartien oder absoluten Grenzpartien sozusagen angeboten worden schon. Das heißt nicht, dass ich die jetzt alle mache, aber ich bin zum Beispiel überzeugt, dass ich ein Otello singen werde. Was jetzt die Wagner-Partien betrifft, muss man vorsichtig sein. Tannhäuser und Tristan sind sicherlich sehr unangenehme Teile, aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Ich denke, das ist gerade in dem Fach das alles Entscheidende, wie man möglichst ökonomisch mit seiner Stimme umgeht auf der Bühne und sie dementsprechend über diese vielen Stunden rettet, um dann auch am Schluss noch zu singen und nicht nur sprechen zu können. Und deshalb bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das alles funktioniert. Und weil es eben schon jetzt, zumindest in der Stimme, so sagt man mir, zu hören ist, ist halt die größte Gefahr, dass man es zu früh tut. Man muss also immer auf die Bremse treten und muss immer wieder sagen, nein, jetzt noch nicht. Ich freue mich sehr drauf, aber erst später und halt eben die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt machen. Ich habe eben gerade gesagt, also beim deutschen Fach eben Lohengrin, haben Sie angesprochen, der wird nächsten Sommer in München zum ersten Mal kommen und sicherlich nicht zum letzten Mal, weil das eine Partie ist, die man sicher sehr gerne und sehr oft und sehr lange machen möchte. Siegmund wird auch kommen, 2011 das erste Mal in New York. Alle anderen Wagner-Sachen, also insbesondere auch von Ihnen angesprochene Siegfriede oder von mir Tannhäuser und Tristan liegen in weiter Ferne. Da will ich jetzt auch noch gar nicht drüber nachdenken, aber ich kann mir das vorstellen, dass das alles kommen wird. Also insofern Grenze, nein, wenn ich alles richtig mache.
Nein, länger trag ich nicht die Qualen. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was reizt im falschen Glück mein Haupt?
Noch eine solche Partie, der Max in Karl Maria von Webers Freischütz, jugendlicher Held nannte man das früher, und es sieht so aus, als könne Jonas Kaufmann das locker ausfüllen, aber bekommt er nicht Angst davor? Wie viele Tenöre des 21. Jahrhunderts wurden in den wenigen Jahren eben dieses Säkulums nicht schon verbraucht? José Cura war wohl der Erste, er hat nach einer mehr als unsanften Landung nun wieder Boden unter den Füßen bekommen, aber eben doch eine Nummer kleiner als ursprünglich angedacht. Der Letzte, dem mit aller Macht die Grenzen aufgezeigt wurden, ist Rolando Villazón, der, so sieht's im Moment jedenfalls aus, noch nicht auf die Beine kommt. Die Versuche, wieder Fuß zu fassen, sind bis jetzt jedenfalls noch nicht so recht gelungen. Muss man da nicht vorsichtig sein, vor allem, wenn man so plötzlich, so schnell, so sehr gefeiert wird wie Jonas Kaufmann?
Ich habe das Gefühl, wenn man eben in einen gewissen Karrierehimmel hinauf gepusht wird, wird man mehr und mehr selbst davon überzeugt, dass man unersetzlich ist. Also soll heißen, es kommt also einem Weltzusammenbruch nahe, wenn man eine Vorstellung absagen muss, weil man krank ist. Und das ist eine große Gefahr, denn man ist halt eben keine Maschine, sondern nur ein Mensch wie alle anderen auch. Dementsprechend hat man einfach seine normalen guten Phasen und auch Phasen, in denen man halt einfach erkältet ist und entsprechend seine Stimme schonen muss. Und wenn dann eben gerade das wichtige, wie es auch neudeutsch so schön heißt, Event des Jahres oder was auch immer dranhängt und alle Welt einen unter Druck setzt mit Fanbriefen und mit Artikeln in Zeitungen, dass das sozusagen das Allerwichtigste ist, dass man da gut, nicht nur gut ist, sondern überhaupt erstmal das macht, dann kommt man vielleicht in diese Gefahr, dass man über seinen eigenen Schatten und über seine eigenen Warnhinweise hinweg so eine Aufführung, Gala, Konzert, was es auch immer sein mag, doch macht. Und das kann man dann ganz schnell, ganz lange bereuen, wenn das schief läuft, weil es genügen wirklich nur 2, 3 falsche Schritte und schon hat man einfach ein Problem mit seiner Stimme. Die nimmt einem das übel, wenn man sie falsch behandelt, wenn man sie zu intensiv behandelt, wenn man sie nicht in Ruhe lässt, wenn sie in Ruhe gelassen werden muss. Und dann geht das eben ganz schnell und umso länger dauert es dann, je länger man gewartet hat und es nicht wahrhaben wollte, bis man sich wieder an dieselbe Stelle hochgearbeitet hat. Deshalb wäre sozusagen das Rahmachen à la Carlos Kleiber die ideale Variante. Aber das geht natürlich auch nicht. Also man muss irgendwo zwischendrin einen Kompromiss finden. Und ich hoffe, dass ich den richtigen finde und ich hoffe, dass ich sozusagen weiterhin auf meine eigene innere Stimme höre und im richtigen Moment die Notbremse ziehe. Denn das ist, glaube ich, das Entscheidende, was passiert ist. Zumindest im Fall Villazón, der wahrscheinlich einfach eine Erkältung verschleppt hat und dann halt daraus halt einfach eine totale Erschöpfung und Müdigkeit oder vielleicht sogar ein Burnout-Syndrom zur Folge getragen hat, was sehr schwierig ist, wieder abzubauen und wieder neue Motivation für die Oper zu finden. Denn die Qualität steht und fällt bei einem Sänger für mich letztlich auch damit, wie sehr einem das Spaß macht, was man da auf der Bühne tut. Weil dieser Spaßfaktor, der überträgt sich direkt aufs Publikum. Und wenn das fehlt, wenn es nur Mühe ist und nur Qual und nur Beruf, nur Job, dann hat man eben einfach als Publikum nicht die gleiche Erfüllung, wie wenn es an jemanden offensichtlich gut geht auf der Bühne. Nicht? Und diesen Mittelweg immer wieder zu halten und dieses Maß zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Aber ich sag mal, je mehr scheitern, desto mehr sind die anderen vorsichtig und bemühen sich, dieselben Fehler nicht zu tun. Aber ich meine, man steckt nie drin, das kann einem jederzeit passieren. Ich hoffe nicht, aber wir werden sehen.
Das war nun eine Rolle, die Jonas Kaufmann ganz besonders lag, aus dem französischen Fach der Faust in La Damnation de Faust, Fausts Verdammnis von Hector Berlioz. Sylvain Cambrelin leitete das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Als Jonas Kaufmann vor ein paar Wochen in London den Cavaradossi gesungen hatte, gab es in der französischen Opernzeitschrift Opéra eine hymnische Besprechung zu lesen. Da wurde er auch als Sänger gelobt, aber vor allem doch seines Aussehens wegen. Seit Franco Corelli habe es keinen so schönen Tenor mehr gegeben. Natürlich schmeichelt das ihm, wie auch die neugierigen Blicke, die ihn streifen, während er so dasitzt. Also erkennen ihn auch Leute, die vermutlich nie in die Oper gingen. Opernsänger wie er sind Medienstars geworden. Und es ist nicht abzustreiten, dass man natürlich lieber einen schlanken, hungernden jungen Dichter Rodolfo in der Bohème sieht, als einen älteren Herrn, der aus allen Nähten platzt. Und dass in Wagner-Opern nicht unbedingt zwei Sofas auf der Bühne herumlaufen müssen, wie Metschew Rudolf Bing das einmal genannt hat, das ist auch richtig.
Auf der einen Seite haben wir von der jungen Sängergeneration darauf auch letztlich gedrängt, weil man einfach gemerkt hat, die Oper muss sich wandeln. Ich sage jetzt nicht wandeln in dem Sinne, dass man irgendwie alle Perversionen, die der menschliche Geist fähig ist zu erfinden, auf der Bühne wiederfinden muss, aber dass man einfach eine Erneuerung, eine Verjüngung, eine Annäherung an die Realität finden muss, weil ja im Zuge der, ich denke, dass es daran liegt, der Multimedia-Gesellschaft von heute mit Fernsehen, Kino, Internet, was auch immer, Videospiele, alles tendiert dazu, die reale Welt zu imitieren, und zwar in einer fast perfekten Art und Weise. Dementsprechend gehen uns, die wir früher nur gelesen haben, die Fantasiemöglichkeiten ab. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Paar auf der Bühne sehe, dann fällt es mir eben nicht so leicht, einfach durch den Zauber der Musik inspiriert, die zu einem Traumpaar zu stilisieren und mir einfach vorzustellen, dass die ganz wunderbar sind. Denn das hat man eigentlich früher gemacht. Es war ja vollkommen egal, wie die Leute aussehen. Die haben einfach ganz toll gesungen und die Musik im Orchester hat Übriges getan und noch ein paar schöne Kostüme und die Stimmung vom Licht hat gepasst und der Rest, den hat man sich einfach ergänzt. Und es ist ja auch heute noch so, das ist ja kein Zweifel, dass die menschliche Fantasie durch nichts anderes zu schlagen ist. Die wird immer besser und schöner und toller und großartiger sein, weil das einfach eine Dimension ist, die man zumindest bis heute mit keinem noch so schnellen Computer erreichen kann. Aber wir müssen uns dieser Tatsache stellen, dass das eben heute nicht mehr ganz so einfach geht. Man kann sich nicht hinstellen und schöne Töne produzieren und erwarten, dass das Publikum begeistert ist. Es muss etwas mehr passieren. Das heißt, man muss das Körperliche mit einbringen. Das bedeutet jetzt nicht nur, dass man schön ist oder schlank oder gut aussieht. Man muss auch beweglich sein. Man muss schauspielen können. Man muss bereit sein, sich diese Rolle hinzugeben und sie möglichst wahrheitsgetreu zu verkörpern, um eben ein Gesamtkunstwerk abzuliefern. Ich sag mal, das klingt so hochtrabend, mir fällt einfach kein anderer Begriff ein. Also wo eben das Auge und das Ohr in ihrer Gänze Erfüllung finden. Und nur damit können wir die wunderbaren DVDs und was es alles heute gibt. Ich sage immer, man könnte sich ja zu Hause hinsetzen und bei einer Flasche Bier und gemütlich eine DVD oder auch eine wunderbare CD-Aufnahme anhören. Hat man dann vielleicht mehr davon, als wenn man in die Oper geht und das Gefühl hat, die stehen ja alle nur rum und ich sehe so schlecht, weil ich weit weg bin und ich höre fast nichts. Und das, also man muss ja wirklich einfach versuchen, so nah dran zu sein am Publikum, dass die einfach wissen oder dass das mehr, was eine Live-Aufführung bieten kann, schätzen. Das ist nach wie vor. Also ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Fan von Live-Aufnahmen. Auch die sind einfach wie ein Film. Also in meiner Fantasie sehe ich sofort die Leute, wie sie hin und her laufen und diese ganzen Nebengeräusche, die man dann sozusagen mitbekommt, sagen einem sofort, was da auf der Bühne passiert. Viel spannender als eine Studioproduktion.
Aber ist das alles? Ist das das Wichtigste, gut auszusehen? Gibt es dabei Opernsänger nicht noch etwas? Und da erweist sich der gut aussehende Jonas Kaufmann doch als überraschend konservativ.
Man hat das Gefühl, dass das eigentlich Wichtigste an der ganzen Sache Oper, nämlich der Gesang, ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und so in Unwichtigkeit verkommt. Und das soll keinesfalls der Fall sein, denn ich kann mit noch so guter Körperbeherrschung, mit Tricks, die ich auf der Bühne veranstalte, mit wunderbarer Darstellung der Rolle, kann ich einfach ein stimmliches Handicap nicht wettmachen.
SWR 2 zur Person, das war mein heutiger Gesprächspartner, der Tenor Jonas Kaufmann als Don José in Georges Bizets Oper Carmen. Marco Amigliato begleitete mit den Prager Philharmonikern. Eine Aufnahme von einer neuen CD, der ersten Solo-CD, das ist in einer Zeit, wo es weniger denn je dergleichen Neues gibt, schon etwas. Und ganz geduldig absolviert der Sänger auch seine Pressetermine, nicht nur mit Kollegen vom Fach, sondern auch mit allerlei anderen, manchmal auch gelben Blättern, tritt im Fernsehen auf und dergleichen, hat ihn das Marketingfieber nun gepackt.
Nach wie vor empfinde ich mich einfach als Opernsänger, der da zu Hause ist und der da seine täglichen Stunden verbringt. Alles andere, was jetzt an PR und so weiter dazukommt, versuche ich irgendwie unter den Hut extra und nebenbei zu bringen. Bis jetzt ist das auch ganz gut gelungen, aber Sie sagen, also ich bin wirklich überrascht. Ich freue mich natürlich riesig, aber ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Ich meine, dass es sicher ein paar Leute gibt, die darauf gewartet haben, dass ich endlich mal sozusagen ein solches Album aufnehme, das konnte ich mir schon denken. Aber dass es gerade so viele sind, das dann doch nicht.
Also ein Opernsänger vor allem, aber auch ein Opernsänger von komplexen Opern, zum Beispiel von Karl Maria von Webers Oper Oberon, wo er in einer vielgepriesenen Aufnahme in der originalen englischen Sprache unter John Eliot Gardiner den Ritter Hyon gab. Jonas Kaufmann als Ritter Hyon in Karl Maria von Webers Oberon. John Eliot Gardiner leitete das Orchestre Révolutionnaire Romantique. Der Tenor ist noch keine 40, hat seinen Beruf ordentlich gelernt, sich teilweise auch auf die Ochsentour nach oben gearbeitet, gehört aber immer noch zu den Jüngeren. Wie hält er es mit dem Musiktheater oder dem, was man allgemein so nennt, meinetwegen auch Regietheater? Er ist dafür, sicherlich, dass auch Oper inszeniert wird, dass man versuchen muss, den Graben der Zeit, die seit ihrer Komposition bis heute vergangen ist, zu überspringen. Aber
mein Credo, dass man versucht, einfach ein Stück am Leben zu erhalten und nicht meint es, indem man es dreimal zerschneidet und fünfmal auf den Kopf stellt, erfindet man was ganz Tolles Neues. Das ist es einfach nicht mehr. Das ist dann irgendwas, aber da kann man dann kaum noch den Titel der Oper draufschreiben. Ne?
Jonas Kaufmann singt auch Modernes, wobei man sich ja klar darüber sein muss, dass vieles, was wir modern nennen, auch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Zum Beispiel Arnold Schönberg, der immer noch manche Leute verstört, obwohl er letztlich ja ein Traditionalist war. In einer Aufnahme von dessen Fragment Die Jakobsleiter aus der Zeit des Ersten Weltkriegs hat Jonas Kaufmann mitgesungen Den Berufenen. Der Berufene in Arnold Schönbergs Fragment Die Jakobsleiter war Jonas Kaufmann. Kent Nagano leitete das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Jonas Kaufmann mag noch manches vor sich haben. Einige Wagner-Rollen wird er ja demnächst singen. Den Othello wünscht er sich als Endpunkt seiner Entwicklung. Aber er hat noch andere Vorstellungen, auch Wünsche, natürlich unerfüllbare.
Es gibt immer wieder auch andere Partien, wo man sagt, naja, also gut, es gibt Grenzpartien, zum Beispiel Peleas aus Peleas und Melisande, finde ich eine wunderschöne Partie, die ich mir vielleicht sogar erlauben kann, weil das so ein bisschen zwischen Tenor und Bariton liegt. Da habe ich Glück, dass ich relativ gut mit der Tiefe ausgestattet bin. Es gibt so manche Stimme, die dann irgendwie nochmal was anderes gemacht hat. Ich hätte zum Beispiel auch total Lust, irgendwann mal den Figaro in Barbiere zu singen. Das würde mich einfach unheimlich reizen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jemals jemand hören möchte. Dementsprechend wird es wahrscheinlich nie zu dieser Aufführung kommen. Aber nein, also da gibt's, also wenn natürlich, ich meine, die Liste wäre lang, wenn man jetzt wirklich sich die Rosinen rauspicken dürfte und sagen, und die Partie in dem Fach und die Partie in dem Fach. Ist keine Frage. Also dass es auch im Sopranfach beispielsweise einfach wunderschöne Sachen gibt oder Kundry. Nicht? Zum Beispiel finde ich total klasse als Partie, weil die eben auch diese vielen Facetten hat und dieses Mysteriöse und dieses weiche, zarte, verführerische und dann plötzlich wieder dieses brutale, harte. Und also mir würden einige Sachen einfallen, aber leider wird das wahrscheinlich alles ein Wunschtraum bleiben.
Also als Kundry werden wir ihn sicher nicht hören, aber das alles sagt doch, denke ich, sehr viel über ihn aus. Bescheiden wir uns zum Schluss mit dem, was momentan viel leichter machbar ist, mit dem Werther von Jules Massenet. Pourquoi me réveiller, das war Jonas Kaufmann als Werther oder Werther aus der gleichnamigen Oper von Jules Massenet. Marco Amigliato leitete die Prager Symphoniker. Und das war auch zur Person. Heute mit eben jenem Jonas Kaufmann. Am Mikrofon war Alfred Marquardt. Sie können einen Mitschnitt der Sendung bekommen. Zwei CDs wären das. 19,90 Euro kosten die. Und bestellen können Sie sie unter 07221 929 6030. 07221 929 6030. Und jetzt geht es weiter mit den Nachrichten und anschließend mit dem Forum Buch.